Grüß dich, lieber Ben. Schön, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen.
Dankeschön, dass ich da sein darf.
Freut mich. Ich habe, was mich sehr irritiert, ich habe jetzt immer wieder gelesen, dein Name sei Ben ungeskriptet. Und ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal in der Vergangenheit irgendwie fälschlicherweise, weil irgendwie, also du heißt ja Ben und der Podcast irgendwie ungeskriptet und dann irgendwie ist in Klammern auch im Spiegel Ben ungeskriptet.
Wenn ungeskriptet Bernd, habe ich auch schon mal gelesen. Was ich viel faszinierender finde, ist, dass es, ich glaube, 37 Schreibweisen für ungeskriptet gibt. Mit
ja.
C, mit TED und angescriptet, unscripted, unscripted, gescript. Also das ist verrückt. Es ist ja, gibt ja eine Schreibweise. Wir schreiben es in allen Kanälen gleich und all die Journalisten da draußen, die der Sorgfaltspflicht unterliegen, die schaffen es nicht, ein Wort richtig zu schreiben. Also die Fehlerquote ist brachial.
Also heute zu Gast Ben Unscripted.
Ja, genau. Ganz genau.
Du bist seit kurzem, du wusstest es selber nicht, Journalist. Jetzt habe ich dafür unter anderem eine Ausbildung gemacht und bemühe mich auch, journalistisch zu arbeiten. Natürlich unterlaufen einem Fehler und auch ich habe schon Post von der Landesmedienanstalt bekommen. Du wirst jetzt oder wurdest zum Journalisten ernannt von der Landesmedienanstalt. War dir wahrscheinlich eher nicht so bewusst, oder?
War mir überhaupt nicht bewusst. Und was ich auch faszinierend finde, ist, dass die echten Journalisten, die das so wie du aufwendig lernen mussten, nicht auf die Barrikaden gehen und sagen, ey, dieser Penner sitzt da einfach nur am Tisch und redet mit Leuten. Dadurch wird er nicht zum Journalist. Ihr verunglimpft unseren gesamten Beruf. Das machen die meisten aber nicht, sondern die sagen das Gegenteil. So, die mögen vielleicht den Ben nicht und dann sagen die, im Handelsregister steht aber Journalismus. Und der ist, und das ist, finde ich, die absurdeste Position. So, der ist heimlich Journalist, der sagt's aber nicht. So, also das ist ja alles fucking geisteskrank, auf gut Deutsch gesagt.
Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil wenn wir uns die deutsche Rechtslage, Artikel 5 und so weiter, Meinungs- und Pressefreiheit, Zensur findet nicht statt, hast du mehrfach mal zitiert. Wenn man sich das anschaut, im Prinzip kann sich in Deutschland jeder Journalist nennen, das ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Auch das ist wiederum, kannst du sagen, auf der einen Seite gut, weil dann kann es halt irgendwie jeder machen und ist ja Meinungsfreiheit, jeder soll seine Meinung sagen, soll bei den Behörden nachfragen dürfen und so weiter. Dann gibt es aber wiederum doch die rechtlichen Einschränkungen, beispielsweise mit dem bundeseinheitlichen Presseausweis und so weiter. Wenn man dann ernsthaft journalistisch arbeitet, was ich mir auf die Fahne schreibe, dann lernt man schnell die Grenzen und Schranken kennen zwischen denen, die das quasi etabliert schon immer machen und denen, die quasi so von der Seite da reingrätschen, ob jetzt jemand mit Ausbildung oder ohne, wie du beispielsweise, in der rechtlichen Verantwortung zieht man dich dann einfach mit rein und sagt, okay, für den gelten dieselben Regeln, aber die Anerkennung quasi, die geben wir ihm natürlich nicht mit, weil er spricht ja irgendwie mit den bösen, falschen Leuten. Jetzt kann man sich die Frage stellen, es gibt Millionen Formate, Inhalte im Internet von Leuten, die da irgendwie sitzen, das durchaus professionell machen. An dir kann man jetzt auch rauslesen, sagt die Landesmedienanstalt ganz öffentlich in einem Spiegel-Interview, soll ein Stück weit ein Exempel statuiert werden, beziehungsweise die Formulierung war, das solle präventiv gelten für andere. Ist das auch ein Stück weit dein Eindruck, warum man beispielsweise dich und vielleicht auch gerade dich jetzt mit Höcke ausgewählt hat?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, hätte man das gut durchdacht, hätte man sich jemand anders ausgesucht. Weil ich bin verhältnismäßig groß und es hätte auch da, man hätte auch mich attackieren können. Wahrscheinlich gibt es in diesen 300 plus Podcast 5000 Stellen, die man hätte leichter attackieren können. Aber das ist eine Stelle, bei der ich selbst nicht gesprochen habe, sondern mein Gast gesprochen hat. Und das ist noch ein Punkt, den ganz wenige Leute aktuell verstanden haben. Ich habe ja nicht nur einen Politiker bei mir gehabt, sondern der Mann ist auch Historiker. Der hat Geschichte studiert und der hat sich zu einem geschichtlichen Fall aus meiner Sicht fachlich geäußert. So, und wenn man sich die Stelle tatsächlich anguckt, dann sagt er, ja, die hatte kein Motto und man kann quasi meinen Gesichtsausdruck hören, weil er nämlich reagiert darauf und sagt, ja, sie sind da, ich weiß nicht, wie er das sagt, irgendwie etwa, sie scheinen konstatiert, aber ich erkläre Ihnen das mal so sinngemäß. Ich habe nicht explizit gefragt, aber in einem menschlichen Gespräch kann man ja durchaus auch über einen Gesichtsausdruck nachfragen, was ich dann ja getan habe. Und dann führt ein Historiker aus, wie er einen historischen Sachverhalt sieht. Und dann kommt der Staat und sagt, nee, Trust me, Bro, die Wissenschaft sagt das anders. Und ich habe tatsächlich jetzt auch mehrere Zuschriften von Historikern bekommen, die sagen, das ist überhaupt nicht so unumstritten, wie der Staat da tut. Das heißt, der Staat geht zum einen her und hat mich ausgewählt für etwas, was ich einfach nur hochgeladen habe, aber zum zweiten geht er her und sagt eine legale Aussage eines fachlich qualifizierten Experten darf nicht geteilt werden und muss von dir als nicht fachlich qualifizierten Experten eingeordnet werden, weil wir einfach glauben, dass das so ist, ohne Quelle. Und das ist wirklich verrückt. Und da steht die Landesmedienanstalt aus meiner Sicht auf der schlechtmöglichsten Position. Und um deine Frage zu beantworten, wenn man ein Exempel hätte statuieren wollen, hätte ich mir eins ausgesucht mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit. Wenn das durchgeht, dann darf man gar nichts mehr. Weil dann kann keiner hier hinkommen und sagen, die Erde ist eine Scheibe. Okay, ich wollte dir nur mal sagen, die Erde ist, also ich glaube nicht, dass es eine Scheibe, ich möchte mich von dieser Aussage distanzieren. Dann sagt er, keine Ahnung, dann sind außerdem noch Marsmenschen auf der Erde. Ich möchte mich auch von dieser, dann können wir Podcast, freie Medien komplett vergessen.
Also ich glaube, wenn es mal angenommen, er hätte sich dorthin gesetzt und aktiv den Holocaust geleugnet, das ist so das Einzige, was mir irgendwie in den Sinn kommt, wo man sagt, das ist halt in dieser Art und Weise eindeutig. Ich bin ja bei dem Alles für Deutschland SA-Losungsprozess in Halle, meinem ersten Prozesstag mit dabei gewesen, habe das mitverfolgt. Auch da wurde ja schon geäußert, dass es da durchaus differenzierte Ansichten gibt. Höcke selbst hat immer wieder betont, dass Historiker, andere Historiker auf ihn zugekommen seien und so weiter. Also da scheint auf jeden Fall was dran zu sein, dass das, so wie es dargestellt wird, dass es völlig eindeutig eine Tatsachenbehauptung wäre oder eine überprüfbare Tatsache. So eindeutig ist es nicht, aber selbst dann ist natürlich die Frage, darf man offen lügen, erzählen, verbreiten? Und auch wenn du ja sagst, du hast nicht aktiv widersprochen, aber dein Gesichtsausdruck so auf jeden Fall dazu geführt hat, dass er das irgendwie noch weiter ausgeführt hat. Du hast gesagt, du hast vom Einordnen gesprochen, für mich irgendwie Unwort des Jahres 26, kommend ja von Melanie Amann, auch ganz populär nach deinem Höcke-Podcast. Und der Chef der Landesmedienanstalt Schmidt, der hat ja mehrfach von Kontextualisieren gesprochen, was synonym für Einordnen irgendwie als Unwort gilt. Und du könntest das ja im Nachhinein machen. Und er hat auch gesagt, es sei ja keine Zensur, sondern lediglich ein Hinweis an dich, ja, mit der Bitte. Und du hättest ja die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Jetzt hast du, kann man vielleicht sagen, ein Stück weit mit Kanonen auf Spatzen geschossen, sondern du hast halt Steinhöfel, unter anderem ja jetzt mit der Elon Musk auch mitvertritt, losgeschickt, statt selber zu sagen, hallo, lieber Herr Schmidt, hier ist Ben, ich sehe das anders, hast halt gesagt, hier, Herr Steinhöfel, machen Sie mal. Und jetzt hat er das quasi, diese Erwiderung übernommen. Kannst du da vielleicht kurz skizzieren, gibt es da einen aktuellen Stand der Dinge oder ist es aktuell, oder ist es bisher nur so, dass ihr erwidert habt oder widersprochen?
Wir haben erwidert, widersprochen, aber wir haben noch keine Antwort bekommen. Also das Einzige, was wir wissen, ist auch nur das Spiegel-Interview. Sonst wissen wir nicht, nichts. Aber du sagst, ich habe mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Sondern der Staat hat sich gemeldet in Form der Landesmedienanstalt und hat gesagt, wir möchten in deinen Content eingreifen, nicht nur, was die ja gesagt haben, in diese eine Folge, in diese einen Absatz, sondern bitte überprüfen Sie auch alle Ihr sämtliches anderes Informationsangebot mit irgendwie über 900 Stunden. Das sind irgendwie fast ein halbes Jahr in Arbeitswochen, nur um es zu konsumieren, nicht um es zu analysieren. So, das ist ja absolut unmöglich. Das heißt, sinngemäß schreiben die Ad 1, also 80% des Schreibens sind, wir weisen ihnen unsere Zuständigkeit nach und wir können Einfluss nehmen. Das haben sie zu akzeptieren. Und hier haben wir mal einen Hinweis, mehr oder weniger beispielhaft. So, und in dem Moment, wo ich da nicht mit Kanonen dagegen schieße, ist quasi Tür und Tor geöffnet für Zensur. Und ich schieße ja nicht auf einen Spatz, sondern ich schieße auf den Staat. Ich bin der Spatz, der sich einer Kanone bedient, um dem übermächtigen Staat heute in Form von Landesmedienanstalten. Aber das ist ja auch nicht der einzige Auswuchs des Staates, sondern wir hatten Esken aus dem Bundestag, die gesagt hat, der soll kein Geld mehr verdienen. Dann hatten wir Weimar, der gesagt hat, Landesmedienanstalten sollen kontrolliert werden. Außerdem müssen wir die Algorithmen so verändern, dass eben unkontrollierte Podcaster nicht so viel Reichweite bekommen. Jetzt sind es die Landesmedienanstalten. Morgen ist wahrscheinlich das Finanzamt. Dann haben wir jetzt Post bekommen. Das ist tatsächlich nicht Landesmedienanstalt, sondern das ist ja, ich sag mal, aus den Auswüchsen des NGO-Komplex, die sinngemäß sagen, unterschreib diese Unterlassungserklärung, schneide etwas aus einem Podcast raus, ansonsten zeigen wir dich an und dann kommt die Staatsanwaltschaft. Also es ist überhaupt nicht der Spatz, der sich mal eben harmlos meldet und sagt, blend doch mal einen Hinweis ein, sondern es ist der Staat, der sehr aktiv auch in verschiedenen Formen schon gesagt hat, wir wollen nicht, dass du einfach so frei mit Leuten sprichst und wir versuchen das zu verhindern und jeder auf seine Art, wie er kann. Und da kann ich nur sagen, okay, dann try it. Ich halte dagegen mit aller Kraft, die ich habe. Und ich werde mich auch noch an die Community wenden und sagen und halt nach Support fragen in Form von Geld, weil wir haben jetzt beispielsweise diese NGO-Komplex-Mail. Wir sitzen dann im Team-Meeting und sagen, wir haben hier eine Abmahnung bekommen. Was machen wir? Sollen wir einen Anwalt anschalten oder können wir es einfach ignorieren? Und nehmen wir da Geld in die Hand für nicht? Ich will Firepower haben, so dass wenn irgendjemand kommt, unabhängig von, ich will meinen Podcast machen, so, da soll mir keiner reinreden. Und wenn einer kommt und sagt, ich will dir hier links ans Bein pinkeln, dann will ich diese Mail nehmen und mehr oder weniger mit automatischer Weiterleitung Volley an Steinhöfel und Co. geben mit dem Auftrag feuerfrei aus allen Rohren. Weil ich will einfach nur in Ruhe meinen Podcast machen und nicht von jedweder staatlichen Autorität irgendwie gestört werden. Und ich sehe mich als, ich rede mit Menschen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich rede auch mit allen. Ich habe auch keine politische Agenda. Ich verbreite auch irgendwie nichts. So, ich rede einfach nur. Und wenn ich nicht reden darf und mich dabei filmen darf, haben wir größere Probleme. Und deswegen ziehe ich in den Kampf nicht nur für mich, sondern auch exemplarisch, das kann ich sehr sicher sagen, für alle anderen. Weil wenn das durchgeht, wenn ich da wirklich zur Unterlassung verurteilt werde, dann ist Podcasting und das öffentliche Diskussion und da sind freie Medien einfach vorbei.
Also sprich, du nutzt das jetzt für dich, also so wie sie quasi dich missbrauchen wollen ein Stück weit, um präventiv abschreckend dafür zu sorgen, für alle anderen, pass auf, egal ob du dich als Funke-Amann-Journalist bezeichnest und teilweise auch inhaltlichen Unsinn verbreitest, über die AfD beispielsweise, sie wolle die Meinungsfreiheit abschaffen, wo ja dann die Kontextualisierung im Fall von Amann Harald Martenstein übernommen hat, um ihr zu sagen, ja, wo steht das denn drin? Und dann sagt sie, ja, okay, das kann ich jetzt irgendwie nicht belegen. Behauptet hat sie es ja trotzdem, ohne dass es, glaube ich, irgendwie kontextualisiert wurde von eigener, aus ihren eigenen Reihen heraus oder von der Funke Digitalgruppe in dem Fall. Sagst du willst das für dich jetzt nutzen, um dann für alle anderen ein Zeichen zu setzen, so könnt ihr mit uns nicht umgehen. Und gerade in Bezug auf dich, sagst du, okay, da haben sich jetzt den Falschen rausgesucht, weil, und das kann man ja durchaus so sagen, du auch die finanziellen Mittel hast. Das habe ich in der Vergangenheit gelernt, dass Rechtsstreitigkeiten, selbst wenn man vollkommen im Recht ist, und das kann ich behaupten, also bin ich sowieso immer da, aber auch in zwei, drei Fällen, wo es dann tatsächlich bestätigt wurde, auch postalisch durch die Staatsanwaltschaft, das kostet ruckzuck mal, ein paar Schreiben kosten mehrere tausend Euro. Und da sagst du jetzt, okay, um auch die Solidarität mitzunehmen, weil du sagst ja auch, es wurde dir angeboten, wollt ihr dann die Leute mit ins Boot nehmen und sagen, okay, wenn ihr mich auf diesem Rechtsweg unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, beispielsweise über eine Spende für unseren Kampf gegen den Staat, gegen Zensur.
Genau, Spende finde ich immer ein schwieriges Wort, weil ich bin ja auch nicht die UNO und helfe kleinen Kindern, dass sie Frühstück bekommen. Also ich bin ja auch keine Wohltätigkeitsorganisation, aber ich glaube, dass hier der Kampf für die Meinungsfreiheit so wichtig ist, dass es eben gebietet und wir haben die in Anführungsstrichen glückliche Position, dass wir halt so stark sind und dass der Fall so schwarz-weiß ist. Also der ist aus meinem rechtlichen Verständnis absolut klar. So, und mir haben auch ganz viele YouTuber geschrieben und haben gesagt, pass auf, wenn, also wir haben Scheißerfahrungen mit der Landesmedienanstalt gemacht und die eine hat gesagt, sie hat damals mit 19 knapp 20.000 Euro ausgegeben für Anwälte, um sich dann nachher, und das ist dann was passiert. Es kostet erstmal ein paar tausend Euro, wie du sagst, und dann kommen die einfach. Die haben ja unbegrenzte Finanzmittel. Die können jeden Fall mit unbegrenzter Manpower durch alle Instanzen prügeln. Und wenn die den verlieren, machen die morgen den neuen Fall auf. So, und da ist man im Regelfall einem übermächtigen Gegner gegenüber. Und die meisten YouTuber können nicht sagen, also pass mal auf, was soll das kosten? 100.000, 200.000 Euro, ist mir egal, ich kämpfe fürs Recht, für alle, ist mir so. So. Das kann und will ich auch nicht einfach so sagen, aber ich glaube, es ist wichtig, das zu tun und sich auch eben nicht zu vergleichen, wie man das dann häufig passiert. Ja, pass auf, wir haben schon 20.000 Euro ausgegeben. Ich müsste ja nur einen Hinweis einblenden. Sagen, pass auf, das war die Losung, die Wissenschaft sieht das anders, laut Hinweis der Landesmedienanstalt. Und ich könnte einfach mein Geschäft in Anführungsstrichen, mein Podcast weitermachen. Und dann wäre ja möglicherweise die Welt in Ordnung. Vielleicht sehe ich das ja alles viel zu eng und fühle mich da zensiert, obwohl die eigentlich nur das Gute wollen. Ich glaube das halt nicht, aber der einfache Weg da, ich bin extrem harmoniebedürftig und ich streite mich einfach ungern, wie man möglicherweise auch merkt in meinem Podcast. So, und das ist aber was fundamental Wichtiges und ich glaube, man kann nicht pro Zensur sein und sagen, wir sind für eine freie Welt pro Zensur. Also wir sind entweder gegen eine freie Welt oder für eine freie Welt. Und bei allen, keine Ahnung, politischen Ansichten, wo man sagen kann, ah, da ist man eher der Meinung, ich glaube nicht, dass man pro Freiheit und pro Zensur sein kann. Und ich bin unter allen Umständen pro Freiheit. Wenn wir keine Freiheit mehr haben, dann will ich ja auch nicht mehr wohnen. Und ich kann noch relativ leicht raus, sage ich jetzt mal. Ich sorge mich eher um die ganzen Leute, die halt nicht so leicht rauskommen. So, und was ja viel passiert ist, dass die ganzen Leute, die ein bisschen Einfluss und Kohle haben, die gehen halt nach Dubai oder die gehen in die Schweiz. So, und dann sagen, ja, das ist ganz blöd bei euch in Deutschland. Und das will ich eigentlich nicht machen, obwohl ich es könnte. Sondern ich will eigentlich den Kampf führen, auch für die, die nicht weg können.
Ja, jetzt muss man auch sagen, im deutschen Recht haben wir keine absolute Redefreiheit, wie das in den USA der Fall ist. Auch das wird in dem Spiegel-Interview nochmal angesprochen, sondern wir haben eben die Meinungsfreiheit, was ich persönlich kritisch sehe, weil eben sobald es rechtliche Ausnahmen der Beschneidung gibt, dann, also entweder muss ich alles sagen können, was halt nicht anders strafrechtlich relevant ist, Verleumdung, Beleidigung und so weiter, da gibt's halt dann eben den Rahmen, der Dinge halt bestimmte Dinge verbietet. Jetzt habt ihr da, oder hat Höcke, soweit ich weiß, niemanden verleumdet oder irgendwie beleidigt. Also vielleicht fühlte sich da jemand beleidigt durch seine Aussagen möglicherweise. Aber in dem Rahmen gibt es ja Einschränkungen. Würdest du das auch grundsätzlich kritisieren, dass es ja per se durch die Meinungsfreiheit und gar keine reelle Redefreiheit in Deutschland ja auch grundsätzlich da deutlich mehr Schranken gibt als jetzt beispielsweise in den USA?
Ich persönlich fände halt Redefreiheit gut. Also im Zweifel ist es ja alles ein Spektrum. Möchte ich beleidigt werden? So, nein, möchte ich nicht. So, dann schränken wir schon mal Beleidigung ein. Möchte ich, dass unwahre Tatsachen behauptet werden? Nee, möchte ich eigentlich auch nicht. Also ich bin ja auch pro Wahrheit. So, und dann ist aber die Frage, okay, wie können wir differenzieren, was die Wahrheit ist? Was ist überhaupt die Wahrheit? So, was sagt denn die Wissenschaft? Ja, die Wissenschaft sagt lustigerweise, heute das, morgen das. So, das ist eine konstante Falsifikation des Status quo. Man, als Wissenschaftler guckt man, was glauben wir, was heute richtig ist, was aber möglicherweise falsch sein könnte. Und so iteriert man sich Richtung Wahrheit. Und in dem Moment, wo man sagt, ah, da müssen wir steuern, ist man ganz schnell in der falschen Richtung, wir steuern alles, man kann nichts mehr sagen. Und deswegen, irgendein Problem hast du immer, entweder du verbietest ein bisschen zu viel oder verbietest ein bisschen zu wenig. So genau den Mittelpunkt wirst du nicht treffen. Deswegen würde ich immer auf der Seite stehen, wir verbieten mal so wenig wie möglich. Die verrückte, also klare Beleidigung, klare Aufrufe zum Mord oder zu Gewalt. So ja, das ist eher schlecht. Das sollten wir unterbinden. Ob wir jeden Aufruf zur Gewalt beispielsweise zwanghaft unterbinden müssen, ist auch komplex. Also da macht der Ton die Musik. Und da ist die Frage, wer entscheidet denn, was denn wirklich gemacht wird und nicht? Ja, das ist ein unabhängiges Richtergremium oder ein unabhängiger Richter. Ja, wie unabhängig ist er denn? Ist er ein Mensch? Ja, ist ein Mensch. Hat der auch persönliche Ansichten? Ja, hat er irgendwie auch. Ist der möglicherweise politisch eingesetzt? Ja, ist er auch. Kann der dann wirklich neutral sein? Auch vielleicht eher schwierig. Also das Leben ist schwierig, Meinungsfreiheit ist schwierig, aber ich bin tendenziell pro Freiheit, pro Meinungsfreiheit, mehr Freiheit, wenn es irgendwie geht.
Das ist ja das, was Höck in dem Podcast angesprochen hat, was ja durchaus eine auch eine wissenschaftliche Betrachtung mal verdienen könnte, zu sagen, es gibt diese unbestimmten Paragraphen, wo sehr viele Dinge runterfallen. In der Corona-Zeit war es die sogenannte Delegitimierung des Staates. Das war nie genau definiert, was man ja jetzt wieder zurückgenommen hat. Also diese Einkategorisierung im Verfassungsschutz gibt es seitdem nicht mehr. Ein Punkt, den du angesprochen hast, fand ich interessant, dass du würdest dir gerne das Motto der Landesmedienanstalt zu eigen machen, das da lautete, immer noch lautet, Landesmedienanstalt NRW der Meinungsfreiheit verpflichtet, was ja ein Stück weit vielleicht widersprüchlich klingt, wenn sie dann gegen bestimmte
verhöhnend. Bitte? Ich würde sagen verhöhnend, nicht widersprüchlich, sondern ich kann ja nicht hergehen als quasi Zensurbehörde. Hat ja auch im Spiegel-Interview gesagt, wir sind ja keine Zensurbehörde, weil wir greifen ja nach Veröffentlichung ein. Zensur ist vorher. So, da kann ich ja nur drüber lachen. Und dann zu sagen, ich bin der Meinungsfreiheit verpflichtet, der kann ja noch sagen, ich bin gegen Falschinformationen oder ich bin möglicherweise sogar der Wahrheit verpflichtet. Auch das ist sehr, sehr komplex. Aber der Meinungsfreiheit verpflichtet zu sein, indem man diese einschränkt, das ist ja richtig so Orwellscher Widerspruch. Wir müssen einfach Regeln schaffen, um mehr Freiheit zu haben. Das ist verrückt. Das ist offen verrückt. Das ist geisteskrank.
Wie ernst war es gemeint? Weil auch das wurde in dem Interview thematisiert. Wenn man sowas ja häufig benutzt, irgendwie so ein Slogan, dann würde der den ja quasi, hätten sie den sich irgendwie zu eigen gemacht. Das, was man ja über die SA sagt mit diesem anderen Motto. Jetzt ist das ernst gemeint? Willst du wirklich dieses Motto haben oder war das eher so dahergesagt?
Habe ich schon gemacht. Ist auf allen Kanälen so ungeskriptet, der Meinungsfreiheit verpflichtet. Und ich mal gucken. Also die können mich ja versuchen zu verklagen. Ich hab Bock, sozusagen. Also ich hab Bock im Sinne von, ich finde es ist wirklich verhöhnend zu sagen, eine staatliche Zensurbehörde, die auch noch einen Anspruch hat, das Wahrheitsministerium zu sein und zu sagen, so war es historisch, trust me bro, sei der Meinungsfreiheit verpflichtet, muss man Konjunktiv 2 benutzen, wäre der Meinungsfreiheit verpflichtet, das ist Quatsch. So. Und das dann zu sehen und als Mitarbeiter dahin zu gehen und zu sagen, ja, wir sind alle der Meinungsfreiheit verpflichtet. Wir mahnen mal ein paar YouTuber ab, die einfach mit Leuten sprechen oder irgendwie Content machen und setzen die unter Druck mit unbegrenzten Staatsmitteln. Ja, nein. Nein, und da müssen wir mal gucken. Also wir haben es uns jetzt überall reingeschrieben. Noch sind wir nicht abgemahnt worden, aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. Schauen wir mal.
Vielleicht solange ihr es selber für euch nicht irgendwie eingetragen habt als Marke oder als zentralen Leitsatz oder irgendwie Werbet-T-Shirts oder so damit abdruckt. Möglicherweise ist die Zuschreibung in einer Infobox oder so vielleicht für die noch nicht weitreichend genug. Eine letzte Frage noch, macht das mit dir jetzt etwas, dass du sagst, in Zukunft achtest du da genauer drauf, was ein möglicher Gast sagt, ob das eventuell für Widerspruch oder zu Widerspruch führen könnte oder dass da möglicherweise was ins Haus flattert oder jetzt ein bisschen suggestiv, eher so jetzt erst recht.
Nummer 2, jetzt ist recht. The game is on, wie Steinhöfel sagte, Rock'n'Roll Baby, das wird lustig.
Dann sind wir alle ziemlich sicher gespannt, wie es weitergeht, ob und in welcher Art und Weise auf Steinhövels Schreiben irgendwie reagiert wird oder wie man jetzt als Landesmedienanstalt weiter dagegen vorgeht, weil das ist ja, du hast richtigerweise angesprochen, der Punkt, die haben die finanziellen Mittel und Möglichkeiten, auch wenn es ja insgesamt eine kleine Behörde ist, wenn man sieht, für welche Masse an Internetinhalten die im Prinzip zuständig sind. Nee, Frau Pla, Leonie Löwenherz, die wurde ja nicht abgemahnt für ihre Aufforderung, irgendwie Männer aufzuhängen und öffentlich zu kastrieren. Da wäre übrigens auch die Landesmedienanstalt NRW zuständig, weil die sich wohl in Düsseldorf aufhält. Stattdessen haben sie sich dich vorgenommen. Es bleibt interessant. Ich bin mir sicher, du hältst uns auf dem Laufenden. Ich habe gesehen, du bist auf Twitter jetzt sehr aktiv geworden, kommentierst viel.
Ja, zu meinem tatsächlichen seelischen Unfrieden.
Es geht mir genauso. Da passiert sehr viel, man kriegt sehr viel mit, aber es geht einem damit körperlich, seelisch nicht gut.
Das ist kein schöner Ort. Ich bin halt harmoniebedürftig. Und
da ist jedes soziale Medien, egal ob Blue Sky oder das, glaube ich, ist nicht gut. Auch Instagram, wobei mein Algorithmus habe ich aktuell so ein bisschen in die Richtung ganz viel Kinder-Content, weil eine junge Tochter, 5 Monate alt, und ich kriege jetzt ganz viel so Eltern-Kind-Videos, wo dann die Eltern, wo dann gezeigt wird, dass es schön ist, dass die Väter irgendwie Zeit mit ihren Kindern verbringen. Das ist, das bringt mich runter.
Das bringt mich, ja, da bin ich noch nicht. Ich kriege eher amerikanische Cowboys angezeigt, die durch die Prärie reiten, driftende Autos. Das ist eher.
Gibt's auch mit Kindern?
Gibt's auch mit Kindern und junge Cowboy-Kinder und so. Das ist schon cool. Genau, ich würde noch eine Sache gern sagen, weil die immer gerne wieder jetzt, die graben mir aus und versuchen mir irgendwas dann vorwerfen zu können. Und der Vorwurf ist, in deine GmbH, da steht im Handelsregister, der Gesellschaftszweck ist Journalismus. Und das heißt ja, dass du ein Journalist bist. Und das ist so derartig dümmlich, dass ich das kaum glauben konnte. Ich dachte, ich müsste da nichts zur Stellung zu nehmen, weil das jeder rafft. Aber das wird jetzt immer wieder wiederholt. Und vielleicht.
Zur Vollständigkeit, da steht auch Verlagswesen drin und du betreibst auch keine Verlegertätigkeit, soweit ich weiß zumindest.
So, und genau das ist das Ding. Wenn man eine GmbH gründet, eine GmbH erstmal ist eine juristisch eigenständige Person. Das bin nicht ich, das ist die GmbH. Und die GmbH, die man dann gründet, sagt, ja, pass auf, ich mache mal so eine Podcast-GmbH, was schreibt man da als Geschäftszweck rein? Muss ein Namen, Adresse, Geschäftszweck. Und dann macht man den relativ breit und sagt, pass auf, also Produktion von Videos und Gesprächen in Bild und Ton, was können wir noch machen? Unternehmensberatung, Verlagswesen ist noch irgendwie so ähnlich und Journalismus. Das macht man deswegen, weil man keinen Bock hat, diesen Geschäftszweck ständig zu ändern. Und zum Notar zu fahren und sage, ich mache jetzt noch was anderes. Man sagt, was könnte denn realistisch noch irgendwann passieren? So, ich könnte so zum Beispiel zwei Journalisten anstellen und sagen, mach doch mal ein Nachrichtenportal und aggregiert mal, dann gibt es die ungescripted News. So, das liegt
oder
da jetzt.
Oder prüft meine Inhalte auf Fakten.
Ja, das tatsächlich noch nicht. Dann wäre mein Geschäftszweck immer noch nicht journalistisch, sondern ich würde halt Gespräche führen. So, und nur weil da drin steht, dass eine GmbH möglicherweise etwas machen kann, heißt es nicht, dass sie das auch tut. Wenn ich sage, im Geschäftszweck drin hätte, ich verkaufe fliegende Teppiche und ich verkaufe Teppiche, dann kann kein Kunde kommen und sagen, der Teppich fliegt aber gar nicht, steht im Handelsregister, du verkaufst fliegende Teppiche. Ja, aber ich habe dir einen normalen Teppich verkauft, genauso wenn ich jetzt da reinschreibe, ich verkaufe rote Elefanten und dann verkaufe ich eine Giraffe, dann wird aus der Giraffe kein roter Elefant, auch wenn es im Handelsregister steht. Du merkst, ich bin da in Rage, weißt du, ist so derartig dümmlich, dass es in Worten kaum auszudrücken ist. Aber die wiederholen das gebetsmühlenartig und interpretieren da Betrug oder sonst was rein. Und das ist einfach Quatsch. Und da würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr wirtschaftliche Bildung auch lustigerweise gerade auf Seiten der Journalisten wünschen, die übrigens, großes überregionale Medium, ist jetzt ein Artikel live gegangen, ich will nicht sagen wo, aber wichtige überregionale Zeitung, die Umsatz und Gewinn verwechseln. So, und dann denke ich mir, ihr Vollidioten, auf gut Deutsch gesagt, ihr erzählt mir die ganze Zeit irgendwas von journalistischer
Sorgfalt. Ich hätte meinen Umsatz gern als Gewinn, bin ich ehrlich.
Genau, so, das wäre doch cool, aber die raffen's nicht. Und das finde ich schrecklich, dass man einfach so ungebildet sein kann, weil Umsatz und Gewinn sollte eigentlich in der 7. Klasse klar sein, dass es da einen Unterschied gibt und was der Unterschied ist. Aber da gehen Leute durchs Land, die erzählen, wie schlau sie sind und können beides nicht voneinander unterscheiden. Und das ja ist doch eher
wobei schwierig. Man auch sagen muss, deine ich glaube, das hast du erzählt, war bei dir in der 8. Klasse Thema, wie ein Bericht einer Zeitung, eines Mediums irgendwie aussehen muss. Und dann gibt es Dann ist diese Art des Haltungsjournalismus gängige Meinung geworden, dass es ja, also es gibt Unterschiede zwischen Kommentar- und Meinungsbeiträgen. Das verwechseln viele, wenn beispielsweise ein Meinungsartikel im Spiegel zerrissen wird und gesagt wird, oh guck mal, da schreibt der Spiegel. Da muss man differenzieren. Es kann auch jemand, ein Journalist, seine Meinung über dich verbreiten, ohne dass das jetzt quasi dem Spiegel zuzuschreiben ist als grundsätzliches Medium, wobei die natürlich auch nur Meinungsbeiträge veröffentlichen von Leuten, die irgendwie auf Blattlinie und so weiter sind. Aber da muss man unterscheiden, das wird nicht getan. Beziehungsweise hast du dann halt auch häufig das Fehlen dieses Zusatzes. Und dann kann man das natürlich zum Vorwurf machen, wenn das nicht als Meinung oder Kommentar gekennzeichnet ist. Aber da ist deine vielleicht auch schon 8. Klasse naive Vorstellung so weit entfernt von der Realität mittlerweile, wie Journalismus in Deutschland betrieben wird, dass da halt nicht mehr ausreichend unterschieden wird.
Du sagst nicht mehr ausreichend unterschieden wird. Das
Ja, schon länger nicht mehr.
genau, suggeriert ja, dass ich mal recht hatte.
Ja, glaube ich.
Das wollen ja viele Journalisten auch nicht wahrhaben. Die sind ja häufig in der Meinung, dass es immer schon so war, ich es nur nicht richtig gesehen habe. Und ja, komplexe Diskussion, dieses ganze Aktivismus. Journalismus.
Auf der einen Seite finde ich es interessant, dass man jetzt jemanden wie dich dazu ein Stück weit nötigt oder drängt, sich dazu zu äußern oder sich in diese Richtung zu bewegen. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade, weil eigentlich war dieses langweilige, unpolitische, also zumindest ohne Agenda, ohne dass da eine Agenda dahinter stand, Podcast-Ding ja wirklich so deins. Und egal, was außen drumherum passierte, also ist es immer noch, nur
ich wollte gerade sagen, ist es immer noch, ja.
Ja, ich meine, also ich könnte auch ohne diesen Teil leben und ich glaube auch, man hat sich damit keinen Gefallen getan. Es wäre, glaube ich, besser gewesen, man hätte dich damit in Ruhe gelassen, so lange, bis da jemand vielleicht mal den Holocaust geleugnet hätte, dann wäre es nachvollziehbar, dagegen vorzugehen. Aber inhaltlich, glaube ich, ja, aber das wird ein Eigentor gewesen sein, davon bin ich überzeugt. Und wie es weitergeht, ich bin mir sicher, du wirst es uns auf der freundlichen Plattform X wissen lassen.
Ich hoffe ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe, ich komme da wieder runter von diesem X-Zeug, aber es ist.
Und bist du irgendwann wieder, machst du irgendwann wieder nur noch Podcast?
Ja, was ist nur noch? Das X ist eher, wenn ich mal einen Tag so halb frei habe, so wie jetzt gestern, dann mache ich halt so X auf und denke, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Und dann ist so mein sportlicher Ehrgeiz. Und das ist aber nicht gut für meinen Seelenfrieden. Und ich glaube, ich muss mich da ganz weit von fernhalten. Und dann freue ich mich jetzt wieder des Lebens, wenn ich einfach das Handy ausmachen kann quasi.
Wir freuen uns auch darauf. Ich danke dir für das Gespräch, Ben.
Ich danke dir, lieber Boris. War schön, bei dir zu sein. Und ich bin gespannt, was du so an diesem Wochenende in Erfurt erlebst. Weil das ist ja auch ganz aufregend.
Ich auch. Drück mir die Daumen, dass ich heil wiederkomme.
Chaka, du schaffst es, könnte man sagen.